NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Verena Gonsch am Mikrofon. Was machen Sie gerade? Hören Sie nur Radio oder fahren Sie nebenbei noch Auto? Sitzen am Computer, checken E-Mails, schreiben eine SMS, kochen, legen Wäsche oder sonst etwas? Viele Dinge gleichzeitig zu tun, das sind wir gewohnt. Doch ab wann ist das für unser Gehirn, unseren Körper belastend? Das schaffen wir doch locker. Sind wir wirklich multitaskingfähig? Das ist das Thema unserer Redezeit heute Abend und Sie können sich beteiligen mit Ihren Geschichten, Ihren Fragen, Ihren Anregungen zu dem Thema. Schaffen Sie es immer im Job, alles gleichzeitig zu erledigen oder reagieren Sie darauf mit Stress? Haben Sie das Gefühl, dass die Arbeitsbelastung insgesamt zugenommen hat oder empfinden Sie die vielen technischen Möglichkeiten des Internetzeitalters als Bereicherung? Rufen Sie uns an in der nächsten Stunde unter 040 44 1777. Drei Experten stehen mir heute Abend zur Seite, aber zunächst wie immer die Umfrage zu diesem Thema heute von Thomas Christes.
Ich bin auf jeden Fall schon ein Multitasking-Typ, würde ich sagen. Also ich mache häufig mehrere Sachen gleichzeitig.
Das kann man oder man kann es nicht. Zumindest ein Talent für haben.
Ich arbeite im Einzelhandel. Man bedient Kunden, man räumt dabei auf und man kontrolliert, ob der Bestand da noch richtig ist. Funktioniert ja alles in einem.
Ja, nicht gleichzeitig den PC bedienen, telefonieren, sondern eins nach dem anderen.
Sicherlich, es gibt auch Dinge, da funktioniert das nicht. Also beim Autofahren sollte man es unterlassen, irgendwelche anderen Dinge gleichzeitig zu tun.
Naja, wenn ein wichtiges Telefonat ist, dann gucke ich nicht im Internet nach. Dann konzentriere ich mich auf das Telefonat. Ne?
Ich konzentriere mich lieber auf eine Sache. Schön der Reihe nach.
Frauen können das, die sind dafür geboren, dass sie Sachen gleichzeitig machen können. Mehrere. Und trotzdem einen Überblick behalten.
Nein, das ist gendermäßig völlig inkorrekt. Natürlich können Männer das.
Ich mache das auch alles gleichzeitig.
Aber vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun. In jüngeren Jahren hatte man vielleicht noch eine höhere Konzentrationsfähigkeit.
Ja, man hatte das Gefühl, man hat mehr geschafft. Ob das wirklich so ist, das müsste man mal analysieren denn. Aber man hat auf jeden Fall das Gefühl.
Ja, ob das wirklich so ist, das schaffen wir doch locker. Sind wir wirklich multitaskingfähig? Das ist unser Thema heute in der Redezeit. Sie können sich beteiligen unter 040 44 1777. Und Professor Dr. Thorsten Schubert, der weiß es genau, er ist Neuropsychologe an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Professor Schubert, wann sprechen wir denn überhaupt von Multitasking?
Ja, also von Multitasking sprechen wir, wenn eine Person mehr als eine Aufgabe gleichzeitig beschäftigt ist. Das heißt also, wenn man mit mehr als zwei Dingen, drei, vier Dingen gleichzeitig beschäftigt ist. Dabei muss es sich aber eigentlich um unabhängige Dinge handeln. Also wenn wir zum Beispiel beim Autofahren kuppeln und dann den Gang wechseln, dann sind das ja auch zwei Dinge. Aber die gehören eigentlich irgendwie miteinander zusammen. Deshalb spricht man in diesem Fall eigentlich nicht von Multitasking, sondern eher dann von Multitasking, wenn ich beim Autofahren kupple und dann gleichzeitig mich mit meinem Beifahrer unterhalte. Das sind zwei eigentlich unabhängige Aufgaben. Und wenn da eben zwei zusammenkommen oder noch mehr, dann spricht man von Multitasking.
Sind Menschen dazu eigentlich fähig?
Naja, wir haben ja eigentlich schon ein großes Spektrum an Meinungen dazu gehört und von allem ist natürlich ein bisschen was dabei. Also grundsätzlich ist es so, dass bestimmte Dinge gleichzeitig gehen im Kopf. Ja, also ich kann gleichzeitig hier mich mit Ihnen unterhalten, das heißt sprechen und auch Sie hören, aber gleichzeitig natürlich auch die Umgebung mit meinen Augen absuchen. Was aber doch die Wissenschaft gezeigt hat, was eben nicht geht, ist Entscheidungen gleichzeitig zu treffen. Ja, also Entscheidungen darüber, was ich mich mit Ihnen unterhalte und gleichzeitig vielleicht noch eine andere Entscheidung zu treffen, wann ich morgen mein Meeting haben werde mit einem Kollegen. Diese Entscheidungen, die gehen nicht gleichzeitig. Und das ist eben das große Problem, dass wir das nicht gleichzeitig machen können, unser Gehirn, und es da eben immer wieder zu Problemen kommt, wenn wir doch gezwungen sind, das gleichzeitig zu machen.
Was passiert denn im Gehirn beim Multitasking? Sie sprechen da immer von einem Flaschenhals. Also ich kann nur eins nach dem anderen, oder was heißt das?
Ja, also das hat sich doch in der letzten Zeit doch klar durchgesetzt, diese Idee oder dieses Verständnis von den Schwierigkeiten von Multitasking. Solche Entscheidungen, die wir treffen müssen bei diesen Handlungen, die wir gleichzeitig machen müssen, müssen nacheinander gemacht werden. Das heißt also, unser Gehirn ist in der Lage, nur eine solche Entscheidung zum jeweiligen Zeitpunkt zu treffen. Und dann muss eine andere Entscheidung, die wir mit einer anderen Aufgabe verbinden müssen, einfach warten. Und das ist der Flaschenhals. Erst geht das eine durch und dann das andere. Und aufgrund dieses Flaschenhalses braucht dann halt eine zweite Aufgabe oder eine zweite Entscheidung einfach viel, viel mehr Zeit, als könnten wir diese Entscheidung alleine treffen. Ja, ohne dass wir da noch eine andere Aufgabe gleichzeitig machen müssen.
Dr. Hiltraut Paridon ist Leiterin des Bereichs psychische Belastung und Gesundheit am Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in Dresden. Frau Dr. Paridon, wie gesundheitsgefährdend ist denn Multitasking? Was sagt da die Wissenschaft?
Ja, guten Abend, Frau Gonsch. Wie gesundheitsgefährdend es ist, kommt eigentlich darauf an, welche Art von Multitasking es ist. Der Professor Schubert hatte ja schon gesagt, dass bestimmte Dinge gleichzeitig gehen. Oder es war in dem Beispiel auch genannt worden, Wäsche legen und Radio hören. So etwas können wir zusammen machen. Das würde sicherlich auch nicht unsere Gesundheit beeinflussen. Aber wenn denn doch solche Tätigkeiten gemacht werden müssen, wo eben gleichzeitig Entscheidungen zu fällen sind oder gleichzeitig sehr viel Aufmerksamkeit zugewendet werden muss, dann kann das sehr beanspruchend für die Leute sein. Und langfristig sich dann ungünstig auf. Was wir sicherlich nicht sagen können, ist, 10-mal Multitasking am Tag führt zu den und den Beschwerden. Das nicht. Aber grundsätzlich können wir sagen, dass Multitasking ein großer Stressor in unserer heutigen Arbeitszeit ist. Neben Zeitdruck und Unterbrechung wird also das am häufigsten mit genannt. Und das alles zusammen. Und wenn das ständig halt ist, dann kann es dazu führen, dass wir eben einfach sehr erschöpft sind. Oder auch einfach falsche Entscheidungen treffen und zum Beispiel auch Unfälle haben.
Ja, und dann kommen Sie ja ins Spiel mit der gesetzlichen Unfallversicherung. Hat Multitasking zugenommen in den letzten Jahren?
Also wenn wir jetzt aktuell die letzten 5 Jahre vielleicht betrachten, eigentlich nicht so, weil wir auch schon seitdem viele technische Möglichkeiten haben, Kommunikationsmittel, Handy, sowas, das gibt es ja schon ein paar Jahre. Aber wenn wir das mal mit vor 20 Jahren vergleichen, dann hat das sicherlich massiv zugenommen. Und ich würde denken, das liegt an 2 Gründen. Das eine ist der Zeitdruck, der zugenommen hat, was auch eben sich immer wieder zeigt in Untersuchungen halt. Und das andere sind eben diese technischen Möglichkeiten, die wir haben durch Handy, Smartphone, E-Mails, die geschrieben werden, dass da eben gleichzeitig Aufgaben ausgeführt werden. Das war sicherlich vor 20 oder 50 Jahren nicht so.
Dr. Uwe Gericke ist leitender Betriebsarzt bei NRCity, das sind die früheren hannoverschen Stadtwerke, und im Präsidium des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte. Herr Gericke, geben Sie uns mal ein paar Beispiele für Multitasking aus Ihrem Bereich. Was machen die Leute gleichzeitig?
Nun, problematisch wird es sicherlich immer dann, wenn sich 2 Arbeiten eigentlich nicht miteinander vertragen. Schauen wir den Postboten, der auf dem Weg zum nächsten Haus noch einmal die Post sortiert und dabei nicht auf die Stolpergefahren achtet. Die Paketzusteller, die während der Autofahrt schon die nächste Adresse eingeben und dabei nicht auf den vorausfahrenden Verkehr achten. Oder die Callcenter-Agents, die gleichzeitig die nächste Anfrage an den Kunden vorbereiten, während im Kopfhörer immer noch die Stimme des Vorhergehenden herrscht. Dass es hier zu Diskrepanzen kommen kann und Bewältigungsschwierigkeiten, das erscheint uns natürlich auch ganz verständlich.
Zu welchen Krankheitsbildern führt das denn? Sie sind ja Betriebsarzt. Wo sagen Sie, oh ja, der macht zu viel Multitasking?
Ja, ob wir das so einfach sagen können, das vielleicht nicht. Zunächst mal werden psychische Belastungen an sich eigentlich nicht als negativ betrachtet. Die gehören heute einfach zur Arbeitswelt dazu und werden von vielen auch als Herausforderung erlebt und angenommen. Problematisch ist es immer dann, wenn die individuellen Möglichkeiten und die Ressourcen des Einzelnen eben nicht mehr ausreichen, diesen Arbeitsanforderungen zu genügen. Und wenn wir die Herausforderungen als Überforderung erleben, wenn zwischen den Aufgaben und den Bewältigungsmöglichkeiten einfach eine Diskrepanz besteht und wenn wir dann eben natürlich mit negativen Emotionen reagieren. Wenn wir körperlich reagieren mit einem schnellen Puls, dann nennen wir das in der Arbeitsmedizin Stress. Und Stress, das gilt eben in der Wissenschaft der arbeitsweltbezogener Hauptrisikofaktor für psychische Störungen und Erkrankungen. Und die sind ja nicht nur in Deutschland auf dem Vormarsch.
Das schaffen wir doch locker. Sind wir wirklich multitaskingfähig? Das ist unser Thema heute Abend in der Redezeit. Rufen Sie uns an mit Ihren Geschichten, Ihren Fragen, Ihren Anregungen zu dem Thema. Schaffen Sie es immer im Job, alles gleichzeitig zu erledigen oder reagieren Sie darauf mit Stress? Oder finden Sie Multitasking sogar toll? Sie können anrufen unter 040 44 1777. Professor Schubert ist Neuropsychologe an der Berliner Humboldt-Universität in Berlin. Herr Schubert, Sie haben ein interessantes Experiment durchgeführt, das werden jetzt alle Kinder und Jugendliche gerne hören, indem Sie untersucht haben, ob Computerspiele die Fähigkeit zu mehr Multitasking erhöhen. Können Sie uns das Experiment mal erläutern?
Ja, und das passt natürlich auch ganz gut in die Diskussion, die wir gerade eben geführt haben. Wie nimmt das zu in der heutigen Zeit, dieses Multitasking? Wir können das doch eigentlich beobachten, dass die Zunahme von solchen technischen Mitteln wie Computerspiele, Internet, Videos und so weiter doch sehr stark zu beobachten ist. Und die Idee für dieses Experiment war da eigentlich die, was passiert eigentlich mit diesen jungen Personen, jungen Leuten, die doch in der heutigen Zeit sehr stark damit aufwachsen. Und wir haben uns da das gefragt, was ist eigentlich mit diesen jungen Leuten, kann man dadurch, dass man ständig zum Beispiel Videospiele macht, die eine sehr starke Multitasking-Komponente haben, bestimmte Grundfähigkeiten der Aufmerksamkeit trainieren und optimieren. Zum Beispiel ist es ja doch bei Videospielen häufig der Fall, dass man gleichzeitig auf mehrere Informationen auf dem Bildschirm reagieren muss. Sehr schnell muss man da reagieren, man muss auf verschiedene Tasten drücken. Das sind alles Multitasking-Komponenten. Und wir haben junge Erwachsene eingeladen in unser Labor in der Berliner Universität, haben vorher bestimmte Aufmerksamkeitsgrundfunktionen gemessen. Ja, wie schnell kann man zwischen zwei Aufgaben hin und her wechseln? Wie schnell kann man sich auf zwei Aufgaben konzentrieren im Vergleich zu einer und andere solche Dinge und haben dann diese Personen in unser Labor 15 Tage lang eingeladen, jeweils eine Stunde ein Videospiel zu trainieren. Das hat denen viel Spaß gemacht.
Das glaube ich.
Es waren auch einige Studenten dabei und andere Personen, keine Studenten, alle Ausbildungsstufen gemischt. Und haben dann hinterher nach den 15 Tagen nochmal diese Aufmerksamkeitsfunktionen gemessen und konnten feststellen, dass sich tatsächlich Aufmerksamkeitsfunktionen verbesserten im Vergleich zu einer Gruppe, die auch ein Spiel gemacht hat 15 Tage lang, aber kein so ein anforderndes Multitasking-Videospiel. Ja?
Das bedeutet jetzt, dass genau. Die heutigen Digital Natives, also die Jugendlichen und jungen Menschen bis 30, die haben mehr kognitive Fähigkeiten als wir Älteren, oder?
Naja, also das ist zumindest erstmal doch ein Hinweis darauf, dass man doch in bestimmten Maße solche Aufmerksamkeitsfunktionen auch verbessern kann und optimieren kann. Mit Sicherheit gibt es dort eine Grenze. Man kann nicht unbegrenzt alles trainieren und können, aber es gibt bestimmte Bereiche, in denen solche Funktionen sich verbessern können. Und es mehren sich doch auch in den Untersuchungen doch immer mehr die Befunde, die zeigen, dass Personen, die sehr viel Videospiele machen, in bestimmten Grundfunktionen einfach doch verbesserte Funktionen haben. Aber das kann man natürlich nicht so völlig unkommentiert da stehen lassen. Es gibt auch Personengruppen, für die das sicherlich nicht so günstig ist. Personen, die von Hause aus doch etwas größere Probleme mit Aufmerksamkeitsfunktionen haben. Da gibt es ja auch Jugendliche zum Beispiel. Da ist es sicherlich kontraindiziert. Also es ist nicht gut für diese Personen. Aber man kann nicht sagen, dass Videospiele und der Umgang mit vielen technischen Mitteln wie dem Internet und dem Wechsel zwischen verschiedenen Instrumenten dabei nur negative Folgen hat, sondern es gibt auch tatsächlich Trainingseffekte und die lassen sich doch sehr stark auch in diesen Personengruppen zeigen, die so zwischen 18 und 30 doch jetzt so sind und so immer mehr damit stärker aufwachsen als wir Älteren. Ja, doch, so ist es.
Ja, Frau Paridon?
Ja, ich würde ganz gerne was dazu sagen noch. Das aus der Sicht der Unfallversicherung, wir sind ja die Unfallversicherung, man sicherlich da schon immer noch gucken muss, was hat das dann aber für Konsequenzen möglicherweise? Also das, was der Herr Schubert beschrieben hat, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass bestimmte Funktionen automatisieren. Das ist etwas, wenn wir etwas lernen, dass dann bestimmte Tätigkeiten automatisch ablaufen und nicht mehr so viel Ressourcen gebrauchen. Das ist wahrscheinlich bei diesen Videospielen auch so, könnte ich mir vorstellen. Und dass dann tatsächlich noch eher etwas anderes dazu gemacht werden kann. Und das sehen wir zum Beispiel eben beim Autofahren. Wenn wir Autofahren lernen, dann strengt uns das ja am Anfang auch sehr an. Irgendwann können wir das automatisch und dann glauben viele Leute, sie könnten halt dabei telefonieren und tun es ja auch. Das kann funktionieren, solange keine kritische Situation kommt. Aber beim Autofahren wissen wir nie im Voraus, ob eine kritische Situation kommt oder nicht. Und das ist meines Erachtens das Gefährliche und das sollten wir uns beim Multitasking gerade in der Arbeitswelt auch immer fragen, welche Folgen kann das Ganze haben? Das eine ist die Belastungs- oder Beanspruchungsseite. Wie fühle ich mich damit? Wie gestresst bin ich? Und das andere ist aber wirklich die Gefahrenseite. Welche Konsequenzen kann das haben, wenn dann eben doch ein Fehler passiert? Und das sollte man meines Erachtens sehr gut immer differenzieren, auch in den Betrieben zu überlegen, wo sind kritische Situationen und wo sind Situationen, wo es jetzt nicht so schlimm wäre, wenn denn doch ein Fehler passiert.
Dr. Gericke, haben Sie in Ihrer Praxis schon festgestellt, dass junge Leute mit diesem Multitasking besser zurechtkommen?
Nun, sie haben sich vielleicht eher an die technischen Möglichkeiten der heutigen Zeit gewöhnt und wir alle kennen ja Jugendliche, die ohne ihr Smartphone heute keine Stunde mehr verbringen können. Ob das tatsächlich zu einer Aufmerksamkeitssteigerung führt, das müssen wir sicherlich kritisch hinterfragen. In der Psychologie wissen wir ja eigentlich, dass der Mensch eigentlich nur eine einzelne Aufgabe auf einmal richtig gut bearbeiten kann. Und beim Multitasking muss er verschiedene Informationen verarbeiten und da werden wir sicherlich bewusst oder unbewusst zwischen diesen Aufgaben hin und her schalten. Dieses Hin- und Herschalten geht sicher ziemlich schnell, irgendwo vielleicht im Millisekundenbereich und deswegen nehmen wir es vielleicht als gleichzeitig wahr, aber tatsächlich ist es so, wie Professor Schubert uns schon sagte, dass immer dann, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, diese Entscheidung nur nacheinander getroffen werden kann und dann müssen wir uns auf eine Aufgabe wirklich konzentrieren. In der Arbeitswelt bedeutet das, dass vor allen Dingen Störungen in den Arbeitsabläufen als besonders belastend empfunden werden. Wir brauchen wieder einige Minuten, bis wir auf die ursprünglich ausgeführte Aufgabe zurückgekommen sind und diese wieder fortführen können.
Das ist eigentlich der Punkt, den Herr Gericke hier doch deutlich gemacht hat. Das ist auch unsere Idee, was eigentlich mit dem Videospieltraining verbessert und optimiert wird, die Geschwindigkeit, mit der Personen sich auf eine neue Aufgabe konzentrieren können und dann hin und her schalten könnt zwischen dieser Aufgabe und einer anderen. Das ist nochmal zu unterscheiden von dem, was die Frau Paridon gesagt hat, dass man auch einzelne Aufgaben dadurch, dass man sie immer wieder übt, ne, üben, automatisiert. Das ist davon tatsächlich zu unterscheiden. Inwiefern das nun unsere Arbeitsleistung im Arbeitskontext von komplexeren Handlungsabläufen und komplexeren Arbeitsabläufen optimieren kann, das steht noch auf einem anderen Blatt. Da sind sicherlich auch sehr große oder sehr, sehr, sehr starke Grenzen vorgegeben, denn man kann nicht unbegrenzt die Geschwindigkeit erhöhen. Das führt am Ende auch sicherlich zu großer Unzufriedenheit, weil einige Aufgaben auch tatsächlich gar nicht mehr erfolgreich zu Ende geführt werden können und der Wechsel einfach zu schnell erfolgt. Und das ist genau auch das, was der Herr Gericke gesagt. Wir brauchen dann, wenn wir von einer Aufgabe auf die andere gewechselt haben, doch immer wieder sehr viel Zeit, um da wieder richtig reinzukommen. Scheint so zu sein, dass bei diesen Videospielen das schneller gehen kann. Das ist auf jeden Fall so.
Das schaffen wir doch locker. Sind wir wirklich multitaskingfähig? Das ist unser Thema heute Abend in der Redezeit. Vielleicht haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit Computerspielen, dass Sie anschließend im Job sehr viel fixer waren mit Internet, Telefon, SMS, was auch immer oder auch das Gegenteil. Beteiligen Sie sich an der Diskussion und rufen Sie an unter 441777. Frau Paridon, Sie wollten noch was sagen.
Ja, genau, weil die Diskussion jetzt eben so ein bisschen in die Richtung halt neue Medien oder auch jüngere Leute ging, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass es ja auch ganz viele andere Arbeitstätigkeiten durchaus noch gibt, die mit Multitasking inzwischen zu tun haben, die aber, wo es nicht nur um die Aufmerksamkeit bei Videospielen oder neuen Medien geht. Also sagen wir mal zum Beispiel im Gesundheitswesen, wenn es darum geht, Medikamente einzusortieren und gleichzeitig noch sich um Patienten zu kümmern oder Patientenübergabe zu machen. Da gibt es ja auch viele Tätigkeiten oder auch genauso in anderen Branchen viele Tätigkeiten,
wo es gefährlich werden kann, wenn man nicht aufpasst.
Genau, wo es gefährlich werden kann, was auch sehr belastend sein kann, wenn man eine massive Verantwortung hat. Und dass es also bei Multitasking nicht nur um die Nutzung von Medien geht, das ist natürlich eben ein Bereich, der sehr stark zugenommen hat, aber dass es auch viele andere Tätigkeiten gibt, viele Berufe gibt, wo heutzutage gleichzeitig Aufgaben übernommen werden, die aber eben in ganz anderen Bereichen sind.
Im Krankenhausbereich gab es ja eine Studie zu dem Thema. Was hat die denn ergeben?
Ja, da hat sich halt gezeigt eben, dass viele Tätigkeiten da auch gleichzeitig gemacht werden müssen, wobei es manche gibt eben wie Betten beziehen und mit einem Patienten noch reden oder so. Das ist halt unproblematisch. Aber halt gerade solche Aufgaben wie Medikamente einzusortieren oder überhaupt Patientenübergabe zu machen und solche Sachen, dass die eben, wenn die unterbrochen werden durch andere Tätigkeiten, die dann gleichzeitig zu machen sind, dass es da zu Fehlern kommen kann und dass man da eben in der Arbeitsorganisation sehr gut gucken muss, wie kann ich das vermeiden.
Dr. Gericke ist leitender Betriebsrat bei InnerCity und im Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte. Herr Gericke, wenn ich selber merke, mir wird das alles zu viel, wie kann ich da die Notbremse ziehen?
Nun, wichtig ist natürlich, im Arbeitsalltag ausreichende Pausen einzulegen, sicher auch einen ausreichenden Ausgleich zu finden, vielleicht eine Entspannungstechnik zu erlernen, wie autogenes Training oder progressive Muskelentspannung. Solche Angebote gibt es häufig bei den Krankenkassen oder in den Volkshochschulen. Sicher ist es auch notwendig, über die eigene Arbeitssituation nachzudenken, vielleicht abwechselnde Tätigkeiten zu gestalten, wenn ich sie beeinflussen kann, nach stressigen Situationen wieder ruhigere und entspanntere Arbeiten durchzuführen und vor allen Dingen auch nach der Arbeit Freizeit aktiv zu nutzen, um einen Ausgleich zu schaffen zu den Belastungen, die im Arbeitsleben auf uns einwirken.
Wir haben es ja auch viel, dass also Telefon, E-Mail-Empfang, also viele, das hat ja auch seine guten Seiten, sind immer empfangsbereit, auch zu Hause, haben ihren Computeranschluss durchgeschaltet, haben da Möglichkeiten, ans Handy zu gehen. Telefon und E-Mail-Empfang sorgen für ständige Erreichbarkeit. Frau Dr. Paridon, wie schädlich ist das für die Arbeitnehmer oder ist es gut?
Auch das ist schwierig. Also das kann man nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. Die ständige Erreichbarkeit kann manchmal hilfreich sein, weil wir flexibel sind und möglicherweise das Privat- und das berufliche Leben besser unter einen Hut bringen können. Es kann aber auch eben sehr belastend oder beanspruchend sein, was eben viele Leute sagen. Es ist abhängig davon, welche Tätigkeit übe ich aus, was muss ich sonst machen. Gibt es Regeln, Ja oder Nein? Und ich glaube, da würde ich den Herrn Dr. Gericke auch noch gerne ergänzen. Es geht nicht nur um das eigene Verhalten, das zu gucken oder was Entspannendes zu machen, das ist auch wichtig, aber auch die Verhältnisprävention, also zu schauen, wie kann ich das organisieren. Gerade bei der Erreichbarkeit sehen wir einfach, dass es ganz oft nicht geklärt ist, was Firmen oder was die Vorgesetzten eigentlich erwarten. Die Mitarbeiter denken, mein Vorgesetzter erwartet das, die Vorgesetzten erwarten es aber gar nicht unbedingt und es gibt einfach fehlende Absprachen und alle fühlen sich unter Druck durch diese Erreichbarkeit und wenn man fragt, das haben wir getan, woher wissen Sie denn, dass Sie immer erreichbar sein müssen, sind es die wenigsten, die sagen, das gibt es bei uns eine entsprechende Abmachung oder ein schriftliches Verfahren dazu, sondern die meisten sagen, ich glaube, dass es so ist.
Gut, jetzt haben wir einen Hörer, Markus Lochthosen aus Hildesheim. Herr Lochthosen, guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich rufe an und wollte mich zu dem Thema beteiligen, da ich vor einiger Zeit erfahren habe, dass ich anscheinend sehr hohen Blutdruck habe. Und auf meine Frage hin beim Kardiologen, woher denn sowas kommt, ich bin ja kein Mediziner, meinte der so, ja, Sie machen zu viel. Und zwar zu viel gleichzeitig.
Kann das sein?
Damit auf.
Aha.
Und der meinte, ich sollte aufhören, immer noch was und noch was nebenbei und das noch reinzuschieben und das kann man auch noch schnell erledigen und so weiter. Und daraufhin habe ich das natürlich, habe ich versucht, mich mir das zu eigen zu machen und zu gucken, wo ich mal mich zügeln sollte und kann. Und stelle da halt eben das fest, dass man sehr schnell anfängt anzuecken, weil man einfach auffällt, dass man, wenn man sich zurücknimmt und sagt, nee, das kann ich jetzt nicht auch noch machen, weil, aber es ist doch nur der kurze Weg, das kannst du doch eben mitmachen. Und das sind alles Sachen, wo man selber merkt, dass man in der Gesellschaft, die jetzt hier so um uns herum sich immer wieder, immer mehr verschnellt, immer schneller wird, solche Probleme nicht haben darf.
Dr. Gericke, Sie haben zustimmend genickt.
Ja, das Thema ist natürlich heute das Thema Stress auch dabei zu klären. Stress ist in vielen, für viele eine Herausforderung und wirkt häufig natürlich motivierend und leistungsfördernd. Aber Stress ist es immer dann, wenn jemand glaubt, dass er den Aufgaben nicht gewachsen ist, wenn die Aufgaben über ihn hinauswachsen, abhängig davon, welche Möglichkeiten er zur Bewältigung mitbringt, welche Ressourcen er hat. Und Stress ist immer dann eben ein Problem, wenn er chronisch ist. Dann macht er auch langfristig krank. Wenn wir erst einmal erschöpft sind, wenn die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sinkt, dann stellen sich häufig auch Nervosität, Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme oder Bluthochdruck als erste Stresssymptome ein. Im weiteren Verlauf schwächt Dauerstress das Immunsystem, kann Herz- und Kreislauferkrankungen verursachen und was viele nicht wissen, selbst Rückenschmerzen oder ein Übergewicht stehen oft in einem ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Stress und den Möglichkeiten der Bewältigung am Arbeitsplatz. Am Ende solch einer Stressspirale steht da nicht selten ein Burnout, also ein Zustand von völliger Erschöpfung, Hilflosigkeit, Kontrollverlust, der dann häufig auch in eine Depression mündet. So, diese Situation wollen wir natürlich vermeiden und wir müssen alles dafür tun, dass es gar nicht erst so weit kommt.
Herr Lochthosen, wie haben Sie denn das jetzt geschafft, trotzdem?
Noch gar nicht.
Noch gar nicht, durch diesen Widerstand.
Deswegen rufe ich ja an. Mein zweiter Teil meines Anrufs wäre nämlich eine Frage gewesen.
Ja, fragen Sie.
Was für eine Möglichkeit wird denn einem gegeben von Krankenkassen, Berufsverbänden etc., sich da beraten zu lassen? Ist es ja eigentlich ist es ja eine Richtung, also wenn ich das richtig verstehe, wäre eigentlich das genau Richtige dafür, dass man eine Verhaltenstherapie macht. Weil man ja sein eigenes Verhalten eigentlich überprüfen müsste, wie gehe ich mit meiner Umwelt um, wie geht meine Umwelt mit mir um, ja. Wo ist da eigentlich der Knaxus, warum mache ich das denn eigentlich?
Ja, Frau Dr. Paridon?
Ja, hallo Herr Lochthosen, ich würde Sie noch gerne fragen, sind Sie abhängig, also sind Sie irgendwo angestellt oder sind Sie selbstständig?
Beides.
Beides.
Sowohl Angestellte als auch Unternehmer.
Okay, also das eine ist, was Sie schon gesagt haben, dass man sein eigenes Verhalten überprüft. Und das finde ich erstmal schon mal super, dass Sie überhaupt damit beginnen wollen. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Und das andere ist aber, und das ist für mich oder für uns als Unfallversicherung immer wichtig, was ich eben schon sagte, die Verhältnisprävention. Und hier gibt es ein Instrument, das heißt Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Da sind Unternehmen.
Das klingt
ja kompliziert. Ne, ist es eigentlich nicht. So. Also Unternehmen sind dazu verpflichtet, Gefährdungen zu beurteilen, denen Menschen ausgesetzt sind. Das ist alle Gefährdungen, ob chemische oder biologische. Also es müssen alle Gefährdungen überprüft werden und auch eben die psychischen Belastungen. Dazu ist eine gesetzliche Grundlage da. Und dort wird eben geschaut, welche Belastungen und da negative, also welchen Fehlbelastungen sind unsere Beschäftigten ausgesetzt, um dann Maßnahmen dagegen zu entwickeln. Das ist tatsächlich etwas, weil es sich vielleicht so kompliziert anhört, was noch nicht so viele Betriebe machen, aber immer mehr. Und das ist ein Ansatzpunkt im Betrieb, den man auch einfordern kann und dass man dann Maßnahmen im Betrieb entwickelt, um nämlich genau das nicht zu erleben, dass dann gesagt wird, ja, was machst denn das nicht mehr, so, dass man als Einzelkämpfer dasteht.
Was heißt das konkret für einen Lochthosen, dass er dann zu seinem Chef geht und sagt...
Ich würde erstmal wahrscheinlich beim Betriebsarzt nachfragen. Der Herr Gericke wird das auch kennen natürlich. Oder je nachdem, was Sie haben. Oder ob Sie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit haben. Oder wenn Sie einen Betriebsrat haben. An die Ansprechpartner würde ich mich erstmal wenden und genau nach dieser Gefährdungsbeurteilung fragen, ob die vorliegt. Wahrscheinlich aber nicht, sonst würde Herr Lochthosen das ja kennen. Und da eben darauf zu drängen, dass das durchgeführt wird.
Ja. Das Thema ist sehr, sehr, sehr lustig, spaßig in dem Fall, weil ich bin im Personalrat bin auch der Fachmann sozusagen, fachausgebildet in dem Bereich, habe ich mich ausgebildet für die DGUV 2, die Sie angesprochen haben.
Ja, und, okay, und das hat nicht geholfen.
Nee, es tut mir leid, soweit bin ich schon. Die ist auch nicht umgesetzt bei uns in die Richtung der psychischen Belastungen. Die körperlichen und auch Gefahrstoffen sind, analysiert, größtenteils, sodass in großen Blöcken zusammengefasst worden in dem Unternehmen. Aber trotz alledem, die psychischen Belastungen, die wurden bisher nicht berücksichtigt, obwohl das genau laut DGUV-2 ja eigentlich der Sinn und Zweck gewesen ist, dass die eingeführt wurde.
Ja.
Aber das alleine ist ja nicht. Es ist zwar gut, dort anzufangen beim Betrieb, aber das Betrieb ist ja nicht alles. Also es geht ja nicht darum, dass man ja, nachdem man 8 Stunden gearbeitet hat, ist man ja nicht fertig.
Kurze Frage noch an die Runde. Wir haben nämlich eine weitere Hörerin in der Leitung. Gibt es noch eine Möglichkeit, zwecks Therapie, was Herr Lochthosen angesprochen hat, sich an jemanden zu wenden? Dr. Gehrig, haben Sie da noch einen Tipp?
Na, ich glaube, dass es schon wichtig ist und da hat unser Hörer ja auch schon mit begonnen, über die Möglichkeiten der Stressbewältigung nachzudenken. Was gibt's für ihn selbst für Lösungsmöglichkeiten? Das einmal vielleicht mit seinem behandelnden Arzt zu besprechen, nach Möglichkeiten zu suchen, wie Entspannungstechniken gemacht werden. Einmal über das persönliche Work-Life-Balance, über das Verhältnis zwischen den Belastungen und den Entspannungsdingen nachzudenken. Ich denke, das ist eine notwendige Voraussetzung und damit hat unser Hörer ja auch schon begonnen.
Mhm. Vielleicht kann ich doch noch dazu was sagen. Also,
Professor Schubert?
Es ist ja immer eine Frage in solchen Situationen, ist das nun eine Folge dessen, dass sich ein Arbeitnehmer sich den Anforderungen des Arbeitgebers nicht erwehren kann oder dass er vielleicht selber doch zu viele Dinge gleichzeitig möchte. Und das ist dann sicherlich auch im Einzelfall zu entscheiden. Da muss man sicherlich an verschiedenen Stellen ansetzen. Ne? Wenn der einen Seite dann doch bei einer Art Therapie, um so eine Art Work-Life-Balance doch mal zu überlegen. Und das andere wäre dann tatsächlich eine therapeutische Intervention, verhaltenstherapeutischer Art auch, unter anderem, um dann doch die Prioritäten, die man einfach setzen muss in solchen Arbeitskontexten, wo viele Aufgaben gleichzeitig gefordert werden, in einer immer schneller werdenden Arbeitsumwelt, denen man sich ja teilweise auch gar nicht entziehen kann, aber wo man dann eben doch mal Prioritäten setzen muss und dann einfach auch das Nein sagen lernen muss. Ne?
Ja.
Ich finde, das sind zwei Dinge, die hier so durchscheinen. Und das muss man natürlich im Einzelfall dann jeweils genau sich anschauen.
Gabriele Ruhr ist jetzt am Telefon. Sie ruft aus Hamburg an.
Ruhr,
Entschuldigung.
Ja, genau, das macht nichts. Ja, also erstmal dazu schicke ich mal voraus, dass ich 57 Jahre alt bin. Also und durchaus multitaskingfähig.
Schön.
Und ich gehöre auch zu der Kategorie Mensch, die das Lernen nicht aufgibt, auch wenn sie älter wird. Gut, also meine Diskrepanz besteht eigentlich eher darin, dass ich zwar sehr viele, immer mehr Aufgaben durch meinen Arbeitgeber bekomme, aber er mich leider mit einer Software bedient, die so langsam ist, dass es eher das Problem besteht, dass ich meine Aufgaben gar nicht bewältigen kann, weil das System so langsam ist.
Also Ihr Computer ist im Burnout, nicht Sie.
Wie bitte?
Ihr Computer ist im Burnout,
genau,
nicht Sie.
Ist im Burnout. Und das, ich wollte das eigentlich damit beschreiben, dass ich also mich eigentlich eher täglich damit konfrontiert sehe, dass ich wie das Kaninchen vor 2 Monitoren sitze und warte, dass sie endlich weiterarbeiten.
Okay, Sie sind Ihrer Zeit also sozusagen voraus beziehungsweise drin und der Computer ist total veraltet.
Entsteht. Mein Stress ist dann eher der, dass ich sage, ich möchte meine Arbeit machen und ich könnte sie ja tun, wenn der andere mitspielen würde.
Okay. Und Ihr Chef hat da kein offenes Ohr für eine neue Software?
Ah, doch, also ja, die ist ganz neu.
Aha.
Also die ist nur neu, dass sie so langsam ist. Nein, das ist wirklich eher, mich macht es eher krank, dass ich meine Arbeit nicht schaffe, weil sie so langsam ist.
Okay. Dr. Gericke, haben Sie oft solche Fälle?
Na, natürlich haben wir häufig das Problem, dass die Software nicht den Erwartungen und den Ansprüchen der Arbeitnehmer entspricht. Und noch immer haben wir es nicht an allen Arbeitsplätzen erreicht, die Technik wirklich dem Menschen anzupassen. Dieses Abwarten auf die neue Eingabemöglichkeiten, dieses Langsame der Software, die die Hörerin eben beschrieben hat, stellt sicherlich ein Problem ab, weil es uns nervös macht, unruhig macht, uns ärgerlich macht und wo wir sicherlich dran arbeiten müssen, aber wo hoffentlich der Chef zusammen mit seinen Mitarbeitern nach Lösungsmöglichkeiten sucht, um zumindest diese technischen Dinge doch immer mehr zu verbessern.
Professor Schubert, aus der Sicht des Neuropsychologen, was kann Frau Ruhr tun, damit sie nicht so nervös und hektisch dabei ist. Sich ablenken?
Also in dem Fall kann sie eigentlich nur darauf hoffen, dass der Chef doch unzufrieden sein wird irgendwann mal mit den Arbeitsresultaten und dann für eine neue, bessere Software sorgen wird. Das ist das eine. Das andere ist natürlich klar. Also sie kann versuchen, in der Zwischenzeit, in der langen Zeit, die sie da braucht, um die Aufgabe auf Dinge der Aufgabe zu warten, vielleicht sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die möglich auch mit dem Arbeitskontext zu tun haben, um die dazwischen zu schieben, ja, um sich so ein bisschen die Zeit zu verkürzen. Aber im Endeffekt ist das ja eher hier ein Problem des Flow-Erlebens. Ja. Also wenn eine Aufgabe wunderbar durchgeht und es flutscht alles, ja, dann ist man damit sehr zufrieden. Sie geht in einem bestimmten Zeitrahmen, geht das zu machen und man fühlt sich wohl dabei. Und das kommt hier nicht, das entsteht hier nicht. Einfach, es ist zu langsam. Und also da kann man eigentlich nur hoffen, dass der die Software verändert wird.
Frau Ruhr, hilft Ihnen das ein bisschen? Ja. Sie sind nicht alleine, habe ich jetzt verstanden. Es gibt auch andere.
Nein, ich bin nicht alleine. Das sind ein paar tausend Leute, die damit arbeiten.
Okay, gut. Dann noch einen schönen Abend.
Ja, Ihnen auch. Danke, tschüss.
Eine Frage an die Runde. Frau Ruhr hat gesagt, sie ist schneller als ihr Computer. Sind Frauen die besseren Multitasker? In unserer Umfrage hatten wir ja auch dieses Thema. Also, ist das wirklich so? Gibt es da Geschlechterunterschiede?
Vielleicht darf ich das beantworten, zunächst mal damit zu beginnen. Frauen sind sicherlich in der Lage, mehrere Reize parallel wahrzunehmen. Aber ich gehe davon aus, dass das eben auch eine Frage der Übung ist und abhängig von den unterschiedlichen Anforderungssituationen ist. Im Haushalt kennt man das, bügeln, kochen, die Kinder beaufsichtigen und noch den Hund kontrollieren. Das sind Aufgaben, die man gemeinsam bewältigen kann, weil sie trainiert worden sind. Dabei geht es aber ja nicht um spezielle, besondere Herausforderungen an die einzelne Tätigkeit. Wenn es um gleichwertige Aufgaben geht mit einer hohen persönlichen Anforderung, dann zeigen die wissenschaftlichen Untersuchungen keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern.
Ich würde das
vielleicht.
Also, Professor Schubert, ja, aus Berlin.
Genau. Also wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit Multitasking, haben sehr, sehr viele Untersuchungen dazu durchgeführt, mit Multitasking-Situationen im Labor, die sehr elementar sind, wo Personen tatsächlich zwei ganz, ganz einfache Reize differenzieren müssen und darauf reagieren müssen und auch mit komplexere Sachen, zum Beispiel so an so einer Computersituation, einer Autofahrsituation und dabei noch irgendwelche Wörter bearbeiten. Und auch mit haben das trainiert, junge Erwachsene, alte Erwachsene. Wir haben das mit physiologischen Mitteln untersucht. Und ich weiß nicht, wie viele Versuchspersonen wir da bisher untersucht haben. Vielleicht 500, 600 Personen.
Das Ergebnis
und wir
war?
Haben nie einen wirklich systematischen Unterschied zwischen Frauen und Männern gefunden. Sowohl bei jungen Männern und Frauen als auch bei älteren Männern und Frauen. Und wir haben auch in der Lernfähigkeit keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen gefunden. Also die können das gleichermaßen gut lernen. Und das ist einfach darauf hinaus zurückzuführen, dass das eine grundsätzliche Eigenschaft des Gehirns ist, ne? Diese Dinge nacheinander zu machen und da diese Entscheidungen nacheinander zu treffen. Das kann auch das weibliche Gehirn nicht, genauso wie es das männliche Gehirn nicht kann. Und an dieser Stelle sind Männer und Frauen doch gleich. Ja, während
okay,
sie an anderen sehr unterschiedlich
sind. Einen kurzen Moment noch, wir haben einen neuen Hörer. Ingo Lorenz aus Hannover ist zugeschaltet. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Was ist Ihre Anregung oder Frage oder Geschichte?
Also ja, Geschichte trifft das ganz gut. Ich bin werde in wenigen Tagen 46 und bin in einer Situation, dass ich mit insgesamt noch zwei Kollegen in einem Büro zu tun habe. Da laufen eben drei Telefone, zwei Drucker. Wir haben auch teilweise Besuch, der dann immer mal wieder Termin oder auch ohne Termin dann einfach mal so zur Tür reinplatzt und mal eben schnell irgendwelche Fragen geklärt haben möchte. An unser Büro grenzen dann zwei weitere Büros. In einem sitzen vier Kollegen mit zwei großen Druckern und dann haben wir noch ein anderes angrenzendes Büro mit einem Kollegen, der genauso wie ich auch eine sehr laute Stimme gelegentlich hat. Und bei mir wirkt sich das mittlerweile so aus, dass ich merke, dass ich in meiner Freizeit und in meinem privaten Umfeld dann alles vermeide, was auch nur den Anschein von Multitasking hat. Also diese Situation mit Videospielen zum Beispiel, die geht mir völlig ab. Also ich bin froh, wenn ich mit diesem Ding überhaupt nichts zu tun habe. Das ist dann eher das Buch, das ist ruhige Musik. Und es ging in extremen Belastungssituationen sogar so weit, dass ich dann in meiner Freizeit auch für mein Umfeld privat überhaupt nicht erreichbar war. Also dann war die Klingel abgestellt und die Telefone waren dann wirklich aus. Und das ist so dieses Gegenmodell sozusagen. Also ich merke, dass an Multitasking überhaupt nichts erstrebenswert ist. Ganz im Gegenteil. Wenn ich so die Umfrage zu Beginn der Sendung nochmal mir durch die Ohren gehen lasse, dann haben ja auch viele gesagt, alles schön nacheinander. Das ist dann immer in beruflichen Kontexten ein frommer Wunsch, weil es einfach oftmals einfach von den räumlichen Gegebenheiten auch gar nicht möglich ist. Und wie gesagt, also mein Plädoyer ist eigentlich eher das, in der Ruhe liegt die Kraft und eins nach dem anderen und dann richtig und vor allen Dingen auch Zeit schaffen, sich Freiräume zu nehmen. Und das war ja das Problem, was der eine Hörer vorhin ja für sich geschildert hat, obwohl er ja sogar die Schulung in dem Bereich hat, aber da offensichtlich diese Trennung nicht hinbekommt. Und mein Plädoyer geht einfach dahin, ja, mit Unterstützung von Arbeitgebern, mit dem Hausarzt vielleicht oder auch mit speziell geschulten Therapeuten eben da Mittel und Wege zu finden.
Ja, vielen Dank, Herr Lorenz. Herr Dr. Gericke, als Betriebsarzt, Herr Lorenz hat ja wichtige Strategien entwickelt. Sind das auch Strategien, die Sie Ihren Patienten empfehlen?
Ja, ich glaube, er hat uns schon gute Ratschläge gegeben. Zunächst natürlich einmal auch die Situation zu beurteilen, wie Frau Dr. Paridon es uns auch genannt hat, die Verhältnisse zu überprüfen. Müssen wirklich alle Drucker gleichzeitig laufen? Gibt es keine Möglichkeit für jemanden, sich vielleicht auch einmal eine Stunde zur konzentrierten Arbeit zurückzuziehen, vielleicht in die Betriebskantine zu setzen oder, wie wir es in den Großraumbüros inzwischen kennen, in Denkerzellen, wo man konzentriert arbeiten kann und etwas mehr Ruhe findet. Sehr gut finde ich eben auch natürlich das Arbeiten an den persönlichen Möglichkeiten. Was tut mir gut? Was schafft mir einen Ausgleich? Und diese Dinge dann auch tatsächlich aktiv zu nutzen, um mit den Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz fertig zu werden.
Das schaffen wir doch locker. Sind wir wirklich multitaskingfähig? Das ist unser Thema heute Abend in der Redezeit. Sie können noch anrufen unter 040-441-777. Frau Dr. Paridon, Sie sind Leiterin des Bereichs psychische Belastung und Gesundheit im Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in Dresden. Wir hatten eben darüber gesprochen, es gibt eigentlich keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Gilt das auch für die Unfälle, die durch Multitasking oder durch Überlastung bestimmt passieren?
Also welche Unfälle genau durch Multitasking passieren, können wir nicht sagen. Aber ich wollte eigentlich auch das, was die Kollegen schon gesagt haben, nochmal unterstützen, dass wir auch in unseren Untersuchungen keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gefunden haben. Wir haben eine Untersuchung gemacht mit realitätsnahen Szenarien, auch eine Fahraufgabe und auch eine Büroaufgabe. Und es gibt eben keine Unterschiede. Und ich sage immer, beide Geschlechter sind gleich schlecht, weil viele sagen dann gerne gleich gut, aber ich denke eher gleich schlecht, weil es sich einfach doch viele Fehler dann zeigen, wenn man sich nicht mehr entsprechend konzentrieren kann. Und das ist auch das, was der letzte Hörer halt genannt hat. Und vielleicht aber auch noch, was es schon gibt, aber nicht als Geschlechtsunterschiede, sondern sonst, dass es eben verschiedene Präferenzen gibt. Manche machen das gerne, so dieses Tanzen auf allen Hochzeiten und verschiedene Sachen gleichzeitig, und manche können damit überhaupt nicht umgehen und da seine eigenen Grenzen zu erkennen. Dr. Gericke hat es ja auch schon genannt, halt da nochmal zu gucken, was ist für mich gut oder was ist für mich nicht gut, und dass da in den Betrieben eine Kultur entsteht, zu akzeptieren, dass es der eine besser so kann und der andere besser so. Denn häufig, das ist ein Problem in der Zeit, heutzutage merken wir einfach, dass in den Betrieben die als besonders leistungsfähig sind, die besonders viel multitasken. Und das kann ich so einfach nicht stehen lassen. Und da müssen wir halt schauen, wie kriegen wir eine Kultur hin, dass auch nicht zu multitasken, sondern Dinge nacheinander zu machen, genauso gut und manchmal sogar viel besser ist, weil es unfallfreier häufig ist.
Was natürlich in so einem Kontext sehr hilfreich wäre, wäre natürlich mal so eine Statistik aus dem Institut, bei der man darauf wirklich tatsächlich schließen kann, dass es die Anzahl von Unfällen oder auch einfach von verringerter Arbeitsproduktivität aufgrund von Multitasking. Ne? Und es gibt ja schon solche Ansätze, sich das mal anzuschauen bei Büroarbeitern, die bei Tätigkeiten unterbrochen werden, durch eine andere gleichzeitig auszuführende Tätigkeit, die dann konkurrierend ist mit der anderen. Wie lange brauchen die da im Vergleich dazu, als würden sie diese Tätigkeit alleine machen? Das kann bis zu 30-40% an Mehrzeit brauchen dann in so einer Situation. Da bräuchte man, glaube ich, wirklich systematische Untersuchungen aus dem Arbeitsleben. Dann kann man eben klar zum Arbeitgeber gehen und sagen, hier, pass auf, also wir müssen Multitasking vermeiden. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig.
Das stimmt, ja. Gerade das, was Sie auch angesprochen haben, eben diese Wechselkosten, dieses Wiedereinfinden in die andere Tätigkeit. Denn es geht ja nicht nur um die psychische Beanspruchung, die entsteht, sondern es sind ja halt auch wirklich betriebswirtschaftliche Erwägungen, dass ich eben überlegen muss, ist das sinnvoll oder brauche ich nicht tatsächlich länger? Und da gibt es ja auch eben durchaus Grundlagenuntersuchungen zu, die zeigen, eigentlich braucht man länger. Und ein anderer Aspekt aber noch, der mir dazu einfällt, ganz was ganz kurz, interessant ist, ja, dass sich Leute häufig gar nicht darüber bewusst sind, dass sie eigentlich mehr Fehler machen und schlechtere Leistung zeigen, sondern dass sie mal oft meinen, ich bin besser und schneller, wenn ich etwas gleichzeitig oder fast gleichzeitig mache. Und ich glaube, da auch noch Aufklärung zu treiben, eben in diesem Sinne, was Sie eben vorgeschlagen haben, Herr Schubert, da noch mehr Erhebungen zu machen, das wäre, glaube ich, sehr hilfreich.
Jetzt haben wir Andreas Breckenfeld aus Bremen. Guten Abend.
Guten Abend. Bei dem Thema Training von Multitasking war bislang eigentlich primär die Geschwindigkeit im Vordergrund. Wir hatten ja zwischendurch auch schon mal erwähnt, dass an der Stelle, wo man etwas mehr in die Tiefe geht, man dann doch einige Minuten braucht, um dann wieder richtig einzusteigen. Und ich würde sagen, je tiefer man einsteigen muss in die Tätigkeit, desto schwerer und desto länger braucht das auch, um zu wechseln. Und ich würde sagen, ein Effekt von dem Trainieren von Multitasking, insbesondere mit Computerspielen, ist, dass man trainiert, sich gar nicht mehr darauf einzulassen, in die Tiefe zu gehen, damit man dann eben schneller wieder hin und her schalten kann. Das würde ich sagen, ist neben dem, was gesagt wurde, dass man ja schneller wird, ein Aspekt, den man doch nicht außer Acht lassen sollte.
Das ist ein Plädoyer, auch mal sozusagen intensiver sich einer Sache zu widmen.
In solchen Untersuchungen nicht nur auf die Zeit zu gucken, sondern auch, wie weit sind die Leute noch in der Lage, überhaupt sich hinzugeben einer einzelnen Aufgabe. Vorhin war schon mal gesagt, irgendwie es gibt es nicht alle, für die das gut ist. Einige, die sind sowieso Fahrer. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man eben verlernt, überhaupt sich noch einer Sache hinzugeben.
Ja, herzlichen also
Dank. Professor Schubert?
Das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt, den wir eigentlich schon am Anfang so ein bisschen angeschnitten hatten, bezüglich dieser Generation von jungen Leuten, ne, die halt viel mit vielen Medien auch gleichzeitig umgehen. Und da gibt es so eine Kategorisierung, die man auch da geschaffen hat, die nennt man Multimedia-Tasker. Ne? Das sind Personen, die zum Beispiel gleichzeitig mit vielen Medien gleichzeitig Umgang haben. Also die junge Person, die gleichzeitig den Rechner anhat, da Facebook anhat, dann das Handy anhat, SMS verschickt und vielleicht noch gleichzeitig irgendwo in der Ecke des Bildschirms ein Video zu laufen hat und dann irgendwo noch mit einem im Zimmer anwesenden Person kommuniziert. Und da gibt es Untersuchungen, dass Personen, die mehr als drei solche Medien am Tage gleichzeitig nutzen über einen längeren Zeitraum, dass bei denen tatsächlich eine Verflachung der Aufmerksamkeit entsteht. Das ist ja das, was der Hörer eben gerade doch so ein bisschen angedeutet hat. Und für diese Personen ist viel Multitasking und viel Videospiele und sowas wirklich kontraproduktiv, weil das eben tatsächlich bei diesen Personen sehr stark zu einer Verflachung der Aufmerksamkeit führt. Ja, ansonsten ist es, ganz kurz noch zu Ende zu führen, ist es tatsächlich so, dass bei diesen anderen Personen eigentlich diese Notwendigkeit, schnell die Dinge zu machen, eigentlich dazu führt, dass man schnell sich sehr gut konzentrieren kann auf eine Aufgabe. Also es ist nicht nur mit einer Verflachung der Aufmerksamkeit verbunden. Bei einigen Personen schon, ja.
Jetzt haben wir Friederike Mensching aus Hamburg. Guten Abend, Frau Mensching.
Guten Abend, Frau Gonsch. Ja, ich zu der Frage, was kann man denn tun, wenn man viel multitasken muss? Und das passt auch zu dem, was Herr Brinkmann gesagt hat, mit diesem weniger oder mehr in die Tiefe gehen mit der Aufmerksamkeit, wollte ich hinweisen auf die Möglichkeit des Meditierens. Und zwar nicht im Sinne einer religiösen Praxis, sondern im Sinne einer Stressreduktionstechnik. Das kann es ja einfach sein. Und meine Erfahrung damit ist, dass ich, wenn ich das regelmäßig mache, was mir leider auch nicht immer gelingt, ich aus einem Zustand des mich gelebt werdens fühlen, das habe ich jetzt schlecht gesagt, also ich fühle dann, dass ich gelebt werde, dass ich einfach nur noch hinter allem herhechte, was ich zu tun habe, dass ich davon wegkomme zu einem Gefühl, ich lebe und ich entscheide, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das.
Mhm.
Und einer ihrer Herren da in der Diskussion sagte, man sollte sich was Gutes tun, wenn man eben sich davon erholen möchte. Und bei der Meditation, da man sich bei diesen stressreduzierenden Möglichkeiten darauf konzentriert, wie fühle ich mich gerade, also wie fühlt sich mein Körper an, also man geht so aus dem Kopf weg. Man denkt nicht, was möchte ich jetzt, sondern man fängt an, besser zu spüren, was man eigentlich wirklich braucht. Und deswegen halte ich das für unglaublich hilfreich. Ich habe da so einen Kurs mal gemacht und interessant war, dass nach ein paar Monaten alle früher ins Bett gegangen sind. Ohne zu sprechen. Also wir haben einfach alle gemerkt, wir brauchen mehr Schlaf.
Sehr gut. Professor Schubert, das deckt sich ja auch mit wissenschaftlichen Ergebnissen. Ne? Man weiß ja jetzt, dass durch regelmäßiges Meditieren ein Teil des Gehirns gestärkt wird, der eben auch für diese Ausgeglichenheit zuständig ist. So formuliere ich das jetzt mal ganz laienhaft.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist zurzeit wirklich eine der heißen Fragen, inwiefern wir doch in der Lage sind, bestimmte Bereiche unserer kognitiven und mentalen Fähigkeiten einfach zu verbessern. Und da gibt es zurzeit eben doch große Diskussionen und viele Befunde, die darauf hinweisen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Meditation ist auf jeden Fall eine der Dinge, die da zurzeit doch sehr intensiv besprochen werden, und auch Befunde liegen vor, dass auch durch Meditation Aufmerksamkeitsleistungen verbessert werden, das schnelle Hin- und Herschalten und so weiter. Genauso wie andere kognitive Trainings, die zurzeit auch sehr stark in der Diskussion sind. Und da ist Meditation auf jeden Fall genau auch eine. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass man abhängig von Personen und Personeneigenschaften dann entweder das eine bevorzugen wird oder das andere bevorzugen wird. Also es wird nicht für alle das Gleiche sein.
Wir haben noch einen letzten Hörer heute Abend, ganz schnell. Stefan Horn aus Bremen.
Schönen guten Abend.
Ja, vielleicht können Sie, wir haben nicht mehr viel Zeit, nur noch 4 Minuten. Vielleicht können Sie kurz Ihr Anliegen schildern.
Ja, ganz kurz. Ich bin Fachkraft für Arbeitssicherheit, wie ja schon angesprochen, zuständig für 1600 Mitarbeiter in einem Industrieunternehmen. Und das Mittel der Gefährdungsbeurteilung zur Reduzierung dieser Risiken durch psychische Faktoren wird in der Tat im Moment wenig angewendet. Man kann sich aber, man hat für 23 technische Gefährdungen, hat man Möglichkeiten, kann sich aber diesen 24. psychischen Moment nähern. Das geht recht gut. Es gibt, wie gesagt, auch die Untersuchungen dazu, auch von der Berufsgenossenschaft getätigt worden. Und ich sag mal, durch die Möglichkeit, Regeln zu haben, also Handy abzuschalten und so weiter, also fest installierte Regeln, kann man sich, sag ich mal, da mäßigen.
Genau, da würde ich ganz gerne kurz was
ein
zu sagen.
Ein kurzer Schlusssatz,
ja,
Frau
Sie haben Dr. schon recht, leider ist diese Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung erst selten durchgeführt. Das ist, darf ich vielleicht als Eigenwerbung sagen, großes Anliegen unseres Instituts. Wer da also noch Fragen hat, kann sich gerne auch bei uns in Dresden melden, sodass sie da weiter Hilfe bekommen, denn viele Leute wissen nicht genau, wie man das macht. Und das ist eben von der Arbeitgeberseite her in Zusammenarbeit natürlich immer mit den Beschäftigten die Möglichkeit, da Präventionsarbeit zu leisten. Und das ist natürlich unser Ziel, da eben genau diese Prävention zu befördern.
Herzlichen Dank. Das war die Redezeit heute Abend. Das schaffen wir doch locker. Sind wir wirklich multitaskingfähig mit Dr. Hiltraut Paridon. Sie ist Leiterin des Bereichs psychische Belastung, Gesundheit am Institut für Arbeit, Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Professor Thorsten Schubert, Neuropsychologe an der Humboldt-Universität in Berlin. Und Dr. Gericke, leitender Betriebsarzt bei EnerCity. Morgen Abend um 21.05 Uhr hören Sie an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin, unter anderem mit dem Schwerpunktthema Technologie und Risikoabwägung. Und ich verabschiede mich von Ihnen. Verena Gonsch ist mein Name. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Musik
HR-Info. Wissen, was die Welt bewegt.